Ja, wir haben einen wunderbaren Gott. Wir sind ja in unserer Predigtserie bei dem Thema in Abhängigkeit und Vertrauen zu Gott leben. Vor 2 Wochen habe ich mich konzentriert auf das in Abhängigkeit von Gott leben und heute konzentrieren wir uns auf das Thema im Vertrauen zu Gott leben. Um jemandem zu vertrauen, müssen wir ihn kennen. Bei Gott ist das genauso. Vertrauen können wir nicht lernen, wie zum Beispiel das Einmaleins. Um vertrauen zu können, braucht es Nähe. Vertrauen ist eine Entwicklung, eine Erfahrung. Ich lebe nun schon seit 37 Jahren mit Jesus. Und was ich in diesen 37 Jahren erfahren habe, das hilft mir zu vertrauen. Die Vergangenheit hat mich gelehrt, ihm für die Zukunft zu vertrauen. Und das, was ich Neues über ihn entdecke, das begeistert mich einfach noch mehr. Er ist so wunderbar. Theologen haben Tausende und Abertausende von Seiten über die Natur oder den Charakter Gottes geschrieben. Da gibt es viele tausend Aspekte, um Gott zu beschreiben. Danke. Ich glaube, wir werden Gott nie wirklich ganz begreifen können. Was wäre es denn für ein Gott, wenn wir mit unserem Spatzenhirn ihn verstehen könnten? Aber wir können einiges von ihm entdecken in der Bibel und wie schon gesagt, auch durch unsere Erfahrung. Das, was wir erleben, das, was wir erkennen, das ist alles eine Offenbarung Gottes. Er hat Gott sei Dank vieles von sich offenbart in der Bibel. Die Bibel sagt, dass Gott souverän ist, barmherzig, geduldig, gnädig, liebevoll, vergebend, gerecht und so weiter. Das sind nur einige Eigenschaften, die wir im Alten sowie auch im Neuen Testament von ihm finden. Schon ganz am Anfang von der Bibel hat er gesagt, er ist ein heiliger Gott. Ich denke, die Heiligkeit Gottes ist etwas, das alle seine Eigenschaften durchdringt. Alle anderen Charaktereigenschaften von Gott sind von dieser Heiligkeit geprägt und durchdrungen. Er ist ewig und unveränderlich. In ihm gibt es nicht mal einen Schatten der Veränderung. Und Gott ist von Natur aus souverän. Er muss von niemandem beraten werden. Er hat alles total im Griff. Niemand steht über ihm. Er ist die höchste Autorität. Außerdem ist er nicht an Zeit und Ort gebunden. Er ist allgegenwärtig, ewig, das heißt ohne Anfang und Ende. Er hat nicht diesen Zeitbegriff wie wir. Das heißt irgendwo in der Bibel, ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und umgekehrt. Er ist trotzdem ein sehr persönliches Wesen. Er kennt jeden Mensch total persönlich. Jeden, der jemals gelebt hat und jeden, der noch leben wird. Er kennt ihn durch und durch, er kennt, was wir denken, was wir sagen. Alles ist ihm bekannt. Hiob sagte, dass Gott sogar unsere Schritte zählt. Sieht Gott nicht alle meine Wege und zählt alle meine Schritte? Hiob 31,4. Ich hatte mal so einen Schrittzähler, da habe ich mir immer mal wieder gedacht, ja Gott zählt auch alle meine Schritte. Es ist auch total ermutigend, wenn wir lesen im Jeremia 1,5, bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, wusste ich alles über dich. Bevor du das Licht des Tages sahst und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir zu dienen. Oder auch wie es der David im Psalm 139 sagt, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Also Gott war nicht von deiner Geburt überrascht und auch von gar keinem anderen Ereignis in deinem Leben. Alles ist bereits dokumentiert und in seinem Buch aufgeschrieben. Mir half das nach dem Unfall sehr, dass ich wusste, Gott ist nicht überrascht von dem Unfall. Ihr ging ja schon 3 Monate vor uns, also den Kindern und mir, nach Italien, nach Turin, um die Sprache besser zu lernen und hat dort 3 Monate auf dem Campingplatz gewohnt. Und um in die Sprachschule zu gelangen, ist er jeweils mit dem Tram durch die ganze Stadt gefahren. Und er hat mir später mal erzählt, dass Gott ihm sagte, bei einem Spital musste er immer vorbei, dass Gott ihm dort an der Haltestelle gesagt hat, da in diesem Krankenhaus wird deine Frau mal liegen. Ich fand das so interessant. Jahre zuvor hat Gott bereits gewusst, was geschehen wird. Und in seiner wunderbaren Allmacht hätte er das locker verhindern können. Hat er aber nicht. In seiner Güte hat er diesen Unfall zugelassen. Das hat mich sehr getröstet. Es tut uns gut, wenn wir Gott vertrauen, dass das, was er in seiner Allmacht locker vermeiden könnte, in seiner Güte trotzdem zulässt, nicht um uns zu schaden, sondern damit wir näher zu ihm kommen, damit wir verändert werden. Es ist eine ganz fiese Masche vom Feind, uns immer wieder an der Güte Gottes zweifeln zu lassen. So hat ja das ganze Elend auf dieser Erde begonnen. Er konnte Eva weismachen, dass Gott ihnen etwas Leckeres vorenthaltet. Dabei hat Gott ihnen gesagt, esst nicht von dem Baum der Erkenntnis, um sie zu schützen, nicht um ihnen etwas Leckeres vorzuenthalten. Wenn der Feind es schafft, uns an der Güte Gottes zweifeln zu lassen, dann haben wir vieles verloren, vielleicht sogar alles verloren. Im 2. Mose 34 lesen wir, was Gott über sich selber sagt. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder bis ins 3. und 4. Glied. Wir sehen hier einige Aspekte von Gottes Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gnade. Über tausende Generationen ist er gnädig und vergibt Sünde. Das hat er ja in Jesus festgemacht. Im 1. Johannes 4, 8 heißt es, Gott ist Liebe. Das Wesen Gottes ist Liebe. Es ist mehr als eine Eigenschaft, es ist seine Existenz, seine Substanz. Er ist Liebe. Das ist mehr als ein Gefühl. Diese Liebe ist bedingungslos und unveränderlich. Genauso wenig wie Gott sich verändert, verändert sich auch seine Liebe. Sie ist total unabhängig von unserem Verhalten. Sie ist so bedingungslos. Gott liebt dich mit der genau gleichen Liebe, wie er Jesus geliebt hat. Das finde ich irgendwie mind-blowing. Das lesen wir im hohepriesterlichen Gebet, können wir das entnehmen. Ich habe ihnen offenbart, wer du bist, und ich werde dich für sie noch realer machen, damit sie dieselbe endlose Liebe erfahren können, die du für mich hast. Denn deine Liebe wird jetzt in ihnen leben, so wie ich in ihnen lebe. Ist das nicht gewaltig? Ich werde dich für sie noch realer machen. Und diese endlose, dieselbe Liebe, mit der er Jesus geliebt hat, liebt er uns, weil jetzt Jesus in uns lebt. Laut dem Johannesbrief ist dies der Ursprung, der Bestand der Liebe überhaupt. Dort lesen wir nämlich, das ist Liebe. Er hat uns geliebt, lange bevor wir ihn geliebt haben. Es war seine Liebe, nicht unsere. Er bewies seine Liebe, indem er seinen Sohn als Sühnopfer sandte, um unsere Sünden wegzunehmen. 1. Johannes 4, 10. Das Kreuz ist also der Ursprung aller Liebe oder die Triebfeder aller Liebe. Am Kreuz starb er für uns, seine Feinde eigentlich, damit wir seine Freunde werden können. Und wir haben gelesen, nicht wir haben ihn geliebt, sondern er uns. Das Wesen seiner Liebe ist nicht in uns begründet, sondern in seiner Liebe. Wenn wir das begreifen, dann hat das Gegenliebe zur Folge. Das hat zur Folge, dass wir ihn auch lieben. Weil wir ihm Freude machen wollen, weil wir wissen, wie sehr er uns liebt. Jesus hat das auch so gut gesagt im Johannes 14, 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich finde die Passion Translation, die übersetzt das super. Mich zu lieben, befähigt euch, meine Gebote zu halten. Wenn wir Jesus lieben, dann werden wir befähigt und es fällt uns viel einfacher, seine Gebote zu halten, weil es dann nicht mehr eine religiöse Pflicht ist, sondern aus dieser Beziehung wächst. Eines der Gebote, das wir leider sehr oft trotzdem unbewusst vielleicht übertreten, ist: Sorgt euch um nichts. Das hat ja Jesus auch gesagt. Macht euch keine Sorgen. Auch hier gefällt mir die Passion Translation. Da heißt: Refuse to worry. Also weigere dich, dir Sorgen zu machen. Petrus sagt uns auch: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, 7. Das ist doch eine wunderbare, göttliche Entsorgung. Da braucht man nicht mal den Müll zu trennen, man kann ihm alles hinwerfen. Ich glaube, es ist wirklich von größter Bedeutung, dass wir uns völlig verinnerlichen, wie sehr uns Gott liebt, damit wir auch alle Sorgen ihm geben können. Er hat kein Interesse daran, uns eine auszuwischen oder uns hängen zu lassen oder irgendetwas nicht zu unserem Besten dienen zu lassen. Im Gegenteil. Es wird versprochen, dass uns alles zum Besten dient. Paulus sagt sogar: Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten bei, derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Römer 8, 28. Alles trägt zum Besten bei. Klar, das verstehen wir nicht immer. Ich frage mich sehr oft: Für was soll jetzt das wieder gut sein? Aber genau dann ist ja auch Glauben und Vertrauen gefragt. Genau dann können wir sagen: Und trotzdem glaube ich, dass es gut ist, dass du die souveräne Übersicht über alles hast. Wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir entspannen. Gott hat jedes Detail aus unserem Leben unter Kontrolle. Und alles muss uns zum Besten dienen. David hat das wohl ganz persönlich erlebt. Darum konnte er in seinen Psalmen auch so schöne Verse dichten. Zum Beispiel hat er gesagt: Ich traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Dabei beginnt dieser Psalm ganz anders. David kannte auch die andere Seite. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich noch von mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Und dann sagte: Aber ich traue darauf, dass du so gnädig bist und so gerne hilfst. Manchmal sage ich auch zu Gott: Wie lange noch? Wann kommt endlich der Durchbruch? Wann endlich? Wie lange, wie lange? Aber Gott hat andere Maßstäbe. Ich weiß nicht genau, in welcher Lebensepoche das David dichtete, aber ich weiß, dass sein Leben, dass es eigentlich auf jede Epoche von seinem Leben passen würde, weil er hat nicht so einen einfachen Werdegang gehabt. Als Gott Samuel zu Isai schickte, um einen neuen König zu salben, da holte Isai all seine Söhne. Nur der kleine David, der war irgendwo auf dem Feld vergessen. Isai ließ einen nach dem anderen seine Söhne an Samuel vorbeigehen. Samuel war beeindruckt von ihrem Aussehen und von ihrer Stattlichkeit. Wollte schon das Horn packen, denke ich, aber Gott hat gesagt: Stopp, stopp. Und da kommt der bekannte Bibelvers: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut aufs Herz. Isai hat den David ganz vergessen. Er war ja der Jüngste irgendwo draußen auf dem Feld und hütete die Schafe von Isai. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Schließlich wurde er gerufen und zum König gesalbt. Und er war nicht beleidigt. Ich hätte vielleicht zuerst mal ein bisschen gezickt und gesagt: Ja, jetzt holt ihr mich gefangen. Aber der David war anders. Und ich denke, das ist ganz etwas Wichtiges, wenn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, uns will und beschenkt, für uns sorgt, dann sind wir nicht beleidigt, wenn Menschen es nicht tun. Dann macht es uns stark innerlich, weil wir wissen, Gott hat alles im Griff. Also wurde der David gerufen, er wurde gesalbt. Aber das war vielleicht sogar erst der Anfang seiner Probleme. Der amtierende König lebte ja noch und Saul war nicht so berauscht, dass jetzt da sein Nachfolger schon kommen sollte. Es dauerte Jahre, bis David dann König wurde. Und er hatte viele Schwierigkeiten. Das Eindrückliche an Davids Werdegang finde ich, dass er sich nie selber half. Er hatte ja mehrmals die Gelegenheit, den Saul aus dem Weg zu schaffen. Seine Männer haben ihn auch ermutigt dazu, aber er hat gesagt, nein, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tue und sollte meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Das finde ich sehr eindrücklich. Also für mich schien die Salbung schon lange von Saul weg gewesen zu sein. Aber David hatte nicht gewagt, seine Hand an Saul anzulegen, weil er einfach Gott vertraut hat, seine Zeit wird kommen. Auch wenn es lange nicht danach aussah. Im Psalm 27, Vers 12 sagt er sogar, es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Und dann einen Vers später, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Glauben wir inmitten von allen Schwierigkeiten und Angriffen und was auch immer, dass wir die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen sehen werden? Also nicht erst einmal in der Herrlichkeit, sondern im Lande der Lebendigen. Das ist unsere Bestimmung, dass wir die Güte des Herrn erleben können. Im Lande der Lebendigen. Sabine hat ja das letzte Mal kurz die Situation von David in Ziklag aufgegriffen. Da wurden ja David und seinen Männern alles gestohlen. Seine Frau und Kinder wurden entführt. Und dann das Schwierigste an dieser Situation, seine guten Freunde, die hielten nicht etwa zu David, sie wollten ihn auch steinigen. Man sagt ja, in der Not erkennt man Freunde. Also das waren nicht gerade so die Superhelden. Auf jeden Fall war David da wirklich sehr bedroht und dann lesen wir so etwas Erstaunliches in 1. Samuel 30,6. David suchte Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. In einer anderen Übersetzung heißt es, und David ermutigte sich in dem Herrn. Leider steht nicht, wie er sich ermutigt hat, aber er hat es. Und ich weiß, wie ich mich ermutigen kann. Ich habe auch manchmal mit Entmutigung zu kämpfen und dann sage ich mir immer wieder, hey, Gott ist der Gleiche. Meine Situationen mögen sich ändern, aber er ist der Gleiche. Dann setze ich mich an mein Piano und spiele ein paar Loblieder und dann geht es mir irgendwie meistens schon wieder viel besser. Oder wenn Sorgen kommen. Manchmal habe ich echt Sorgen, auch um Jörg, wenn er da wieder in Italien wieder unterwegs ist, völlig übermüdet wie immer und ich schon länger nichts mehr von ihm höre und nicht mal auf meine WhatsApp reagiert oder so, dann kommen schnell Sorgen da. Dann muss ich mir echt ganz nüchtern überlegen, hey, was hilft es jetzt, wenn ich mir Sorgen mache? Da muss ich mir die Frage, die Jesus stellt, auch selber stellen. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr damit euer, oder jetzt eben in meinem Fall das Leben von Jürg, auch nur einen einzigen Augenblick verlängern. Wenn ihr aber euer Leben nicht einmal um eine Sekunde verlängern könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn aber Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und blüht, morgen aber schon verdorrt ist, meint ihr wirklich, er könne euch vergessen? Meint ihr wirklich, er könne euch vergessen? Manchmal meinen wir das. Sind wir irgendwie gerade so ein bisschen schnell vom Bildschirm von Gott verschwunden, aber das ist nicht der Fall. Er kann uns niemals vergessen. Gott gibt sich gewaltige Mühe, uns das immer wieder zu zeigen und dazu zu bekennen, zu bezeugen. Schon im Alten Testament heißt es, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unausschließlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine Mauern habe ich ständig vor Augen. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Und deine Mauern oder Grenzen, könnte man auch sagen, habe ich ständig vor Augen. Gott hat quasi unsere Namen in die Hände tätowiert. Wir sind immer bei ihm, er hat uns immer vor Augen. Er vergisst uns nie. Denkt ihr, Gott interessiert sich für die Anzahl unserer Haare auf dem Kopf? Wahrscheinlich nicht wirklich. Aber es war ein Ausdruck, Gottes oder Jesu zu zeigen, wie sehr er an unserem Leben interessiert ist, wie sehr er an allen, jedem Detail Anteil nimmt. Nicht mal ein Haar fällt zu Boden, ohne dass er es weiß. Ich finde das sehr gewaltig. Glücklich zu nennen sind wir, wenn wir wirklich wissen, wie nahe Gott uns sein will und wie sehr er Anteil an jedem Detail von unserem Leben nimmt. Wenn wir wissen, dass die höchste Instanz über allem unser liebender Vater ist, dann sollte uns eigentlich nichts daran hindern, ihm zu vertrauen und in seine Hände das einfach loszulassen, was uns beschäftigt. Nichts ist wunderbarer als das Wissen seiner Herrschaft, seiner Überlegenheit. Gesegnet sind wir, wenn wir unsere Hilfe allein vom Herrn abhängig machen. Gesegnet sind wir, wenn wir Zuversicht haben, dass er all unser Geschick wunderbar führt und leitet. Wenn deine Gegenwart und deine Zukunft, dein gesamtes Wohlergehen total gegründet ist, in dem Gott, der aus Schwachen Starke, aus Krummen Gerades und aus Verlierer Sieger machen kann, dann müssen wir doch einfach zu den glücklichsten und entspanntesten Menschen gehören. Der Gott, der das ganze Weltall geschaffen hat, die alle diese Planeten, sagt sogar mit dem Finger, hat er sie gemacht. Der Gott lebt in uns, der Gott liebt uns, der nimmt Anteil an unserem Leben, der hat einen wunderbaren Plan mit uns. Der schaut mit Gunst auf uns. Nicht zum irgendetwas kritisieren, sondern zum uns erbauen, zum uns zu verändern, zum uns zu stärken. Wie entspannend ist denn das, zu wissen, hey, der Gott, der hat mein Geschick in den Händen. Dem ist nichts zu klein und nichts zu groß. Unserem Gott bereitet es das größte Vergnügen, uns zu helfen. Uns neu zu machen, uns immer wieder eine Chance zu geben. Gott ist so gut. Er ist immer gut. Da gibt es gar nichts, kein bisschen an Veränderung. Seine Güte verändert sich nicht und wird mit der Zeit irgendwie ein bisschen schwächer. Wenn du in Gottes Angesicht schaust, dann wirst du immer Liebe sehen. Immer wirst du Liebe sehen. Immer wird er dir zuzwinkern und sagen, hey, hier bin ich. Zusammen schaffen wir das. Es kommt gut. Das ist immer seine Antwort auf unsere menschliche Schwachheit. Es ist okay, ich gebe dich nicht auf, ich bin da. Zusammen sind wir stark. Das ist doch wunderbar. Es liegt auch eine wunderbare Verheißung darauf, sich nicht zu sorgen. Kennt ihr die? Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Philipper 4, 6 und 7. Dann wird der Friede Gottes, der all unseren Verstand übersteigt, unser Herzen füllen, wenn wir unsere Sorgen bei ihm im Gebet abladen. Ich finde, das ist ein cooler Tausch, oder? Wir geben ihm unsere Sorgen und er gibt uns seinen Frieden. Das ist doch wunderbar. Das heißt aber leider nicht, dass nachher immer alles total rund gehen wird. Es ist einfach nicht so auf dieser Welt. Jeremia, Kapitel 17, da lesen wir: Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne aufhören Früchte. Wenn Jesus wirklich alles ist, was wir brauchen, dann haben wir immer genug. Auch in einem Jahr der Hitze. Auch dann, wenn es eng wird, wenn es brenzlig wird, dann strecken wir unsere Wurzeln zum Wasser hin, das nie versiegt. Ich finde das recht entspannend, weil es dann nicht mehr von meinen Leistungen abhängt, sondern dass ich bei ihm einfach das empfangen kann, was ich brauche. In einem guten Jahr sind alle Bäume grün, oder? Aber dann, wenn die Hitze kommt, dann, wenn es eng wird, dann, wenn es eben nicht so einfach geht, dann sehen wir, welche Wurzeln wirklich tief gehen, welche Wurzeln da beim Wasser ansaugen. Wollen wir doch solche Bäume sein, weil Wasser hat es genug. Wir müssen nur die Wurzeln ausstrecken. Ja, ich fasse ganz kurz zusammen. Super kurz sogar heute. Empfange seine Liebe. Vertraue seinem liebevollen Wesen. Verlass dich auf seine guten Pläne. Entsorge dich bei ihm. Erfreue dich seiner Güte. Und entspanne in seiner Gegenwart. Wenn wir das uns wirklich verinnern, hey, Gott liebt mich so sehr. Mir kann gar nichts Schlimmes passieren. Alles ist in seinem Plan. Und wenn es wirklich schlimm ist, ist er da und trägt mich. Er ist da und seine Hilfe verhält. Wir haben es gelesen, er hilft gerne. Nicht immer so, wie wir es denken, die Hilfe wäre richtig, aber in seinem göttlichen Plan wunderbar. Das hilft uns zu entspannen und einfach seine Gegenwart zu genießen. So wie wir sind, ohne irgendwelche Anstrengungen, sondern einfach wissen, hey, God is in control. Er hat alles im Griff. Ich habe mal einen schönen Spruch zugeschickt bekommen. Mit diesem möchte ich dann auch zum Ende kommen. Guten Morgen, ich bin der Herr, der allmächtige Gott, dein Vater. Heute werde ich mich aller deiner Probleme annehmen. Vergiss nicht, dass ich deine Hilfe dabei nicht brauche. Versuche auch nicht, es selber zu lösen. Komm zur Ruhe, mein Kind. Ich bin da. Und was habe ich vorher gesagt? Wenn wir in Gottes Angesicht schauen, dann sehen wir immer sein Zwinkern. Ich bin da. Zusammen schaffen wir es. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir einfach für deine große, unglaubliche Liebe. Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Deine Hilfe ist noch nie zu spät gekommen. Herr, du meinst es so gut mit uns. Danke für alles, immer wieder dein Eingreifen, dein Helfen, deine Pläne und deine guten Absichten mit jedem Einzelnen von uns. Herr, du bist einfach gewaltig. Es ist so schön, mit dir zu leben und zu wissen, Herr, dass du uns wunderbar führst, bis an unser Lebensende. Sind wir in deiner Hand, sind wir bei dir geborgen, machst es du wunderbar. Vergib uns und vergib mir, Herr, wo drin noch manchmal ich nicht so wirklich fest glauben kann und Zweifel kommen. Und ich meine, wir müssen mir selber helfen. Hilf uns allen, dir einfach zu vertrauen und zu entspannen und deine Gegenwart einfach geniessen. Einfach zu wissen, dass du es wunderbar machst, Herr. Und wir wollen ja dir dienen. Wir wollen, Herr, dass du gross rauskommst. Wir wollen, Herr, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht in und durch uns. Herr, dass du einfach noch grösser rauskommst. Jesus, weil du bist so ein würdiger, herrlicher Gott. Danke für deine Treue. Danke für deine Güte, die reicht so weit der Himmel ist. Endlos weit. Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Wir preisen dich. Amen. Ich denke, nun singen wir noch ein Lied und dann wird dann Peter den Gottesdienst mit den Informationen abschließen.